Service ist nicht gleich Service. Ja, und die Probleme des Unternehmens A sind nicht die Probleme des Unternehmens B. Aber was natürlich unabdingbar ist, ist auch eine gute Projektexpertise dahinter. Ne?
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Service Transformation. Heute mal ein etwas anderes Thema bei uns im Podcast Projektmanagement im Glas und möchte ganz gerne mal mit so ein paar Arbeitshypothesen, Eingangsfragen in diese Episode starten. Nummer 1. Unternehmen können sich durch exzellenten Service von Marktbegleitern positiv abheben. Oder insbesondere in wettbewerbsintensiven Märkten wird es für Unternehmen unterschiedlichster Branchen zunehmend wichtig, neben der Gewinnung von Neukunden den Fokus auf die Bindung von Bestandskunden zu legen. Wird, denke ich, auch jeder unterschreiben. Oder ein drittes Statement. Bekanntermaßen ist die Neukundengewinnung um ein Vielfaches teurer als die Bindung von Bestandskunden. Was haben diese Statements mit dem Thema Projektmanagement zu tun? Und wie passt denn das Thema Service Transformation auch in unseren Podcast Projektmanagement im Glas? Und genau diese Themen möchten wir heute mal ins Brennglas nehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass mein Kollege Dr. Marc Dörfer heute mein Gast ist. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, danke, Christian, auch für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht, Marc. Vielleicht stellst du dich kurz vor, erzählst uns, was du bisher so gemacht hast und natürlich, was du mit dem Thema Service Transformation zu tun hast.
Ja, sehr gerne, Christian. Ja, du hast es eingangs schon gesagt. Ich bin jetzt seit dem 1. Juni Teil der Corivus Arbeitsfamilie und bringe im Grunde 25 Jahre roundabout Projektexpertise mit aus verschiedenen Positionen in der Industrie, aber auch schon im Consulting. Du hast gerade ein paar Arbeitshypothesen vorgelesen. Es ist bei mir nicht nur so, dass ich, glaube ich, aufgrund des Claims, wir drehen Projekte gut zu euch passe, sondern ich bringe halt auch das Thema als Leidenschaftsthema, so möchte ich es mal titulieren, mit die Service-Transformation und das betrifft im Grunde wirklich die Optimierung von der Effizienz kostenseitig, aber eben halt auch wirklich von Zufriedenheitswerten. Alle Themen, wo man immer so schön sagt, alles, was mal im Sales war, landet auch mal im Service-Bereich und da kümmere ich mich gerne drum und stelle morgens gerne wirklich den Wecker aus.
Ich meine, das ist auch genau der Grund, warum wir diese Episode heute machen, nämlich einfach mal so einen Teilaspekt zu beleuchten, der jetzt bei uns eine Rolle spielt, der einfach auch die Unternehmen deutlich voranbringt. Marc, wir haben jetzt eben in den Eingangshypothesen, Eingangsfragen gehört, wie das Thema Service auch Mehrwerte schaffen kann im Unternehmen. Warum verfahren viele Unternehmen noch nicht so? Ne? Man hat immer schon dieses Thema, den Eindruck, wir sind noch in dieser viel zitierten Servicewüste Deutschland. Warum machen das die Unternehmen nicht?
Ja, das ist teilweise wirklich eine sehr, sehr gute Frage und Servicewüste Deutschland auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es ist aus meiner Sicht so, dass die Unternehmen vielfach ihre Serviceorganisation noch immer eher als Costcenter verstehen, ja. Und wenn dann Automatisierungsgrade realisiert werden, dann werden die oft dazu genutzt, Mitarbeiter einzusparen, also zu entlassen, ja, oder anderen Tätigkeiten zuzuführen, respektive auch natürlich Kosteneinsparpotenziale zu realisieren. Und das ist aus meiner Sicht unternehmerisch deutlich zu kurz gedacht. Auch natürlich, wenn gerade Unternehmen in wettbewerbsintensiven Märkten unter Kostendruck stehen, ja. Ich sag mal, das ist ein Spannungsfeld, aber das können wir auflösen. Da setzt genau unser Consulting-Ansatz und unsere Expertise im Grunde an. Ja, also wir analysieren und realisieren Automatisierungspotenziale und erhöhen dadurch unter anderem die Kosteneffizienz. Dadurch frei werdende Kapazitäten setzen wir aber auch zur Verbesserung der Serviceprozesse ein, ja, von denen wir ohnehin laut Studien und auch erfahrungsgemäß empirisch wissen, dass der Mensch immer noch der gewünschte Ansprechpartner des Kunden ist, in erster Linie, ja, und keine Maschine, wenn ich da so an Chatbots oder Voicebots denke, ja.
Ja.
So, und die ja, telefonische Klärung von Kundenanliegen mit einem Menschen ist nach wie vor die mit Abstand am höchsten favorisierte Kontaktart. Ja, so will ich es mal formulieren. Und ja, nicht die blinde Rationalisierung im Servicebereich ist die Antwort auf Kostendruck, sondern die gezielte Zusteuerung von Kundenanliegen in der richtigen Modalität, da sage ich später nochmal was zu, im richtigen Touchpoint und auch mit dem richtigen Automatisierungsgrad sollte die Antwort sein. Ja. Und so erhöht man die Kosteneffizienz auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch sofort spür- und messbar die Qualität im Service. Ja. Und ja, ich sag mal, Unternehmen, die einen besseren Service als ihre Mitbewerber bieten, ne, das ist ja so das Eingangsstatement auch gewesen, haben nicht nur eine höhere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, sondern die Endkunden haben nachweislich, auch das weiß man mittlerweile empirisch belegt, eine deutlich höhere Kaufbereitschaft. Ja, das gilt halt nicht nur für Bestandskunden im Cross- oder Upselling, sondern durchaus auch für Neukunden. Man denkt nur so an die Bewertung, das kennst du wahrscheinlich auch, Christian. Da wird oft gefragt, wenn du ein Produkt gekauft hast, wie fanden sie denn den Service? Ja. Das geht dann in Bewertungsportalen, wird entsprechend bewertet und kommentiert. Und das lesen sich durchaus auch Interessenten durch, die noch eine Kaufentscheidung vor sich haben. Ja.
Definitiv. Ne? Also sprich, mal auch gedanklich ein Stück weit wegzugehen von diesem ja notwendigen Übel, Kosten. Ich muss quasi auch die Sachen, die ich verkauft habe, später im Service irgendwie begleiten. Sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, das ist für mich ein aktiver Touchpoint zum Kunden. Es ist quasi sogar ein aktiver Vertriebskanal, entweder direkt oder eben später über die genannten Portale, Bewertungen und so weiter. Soweit nachvollziehbar, habe ich verstanden, aber jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Stell dir vor, ich wäre ein verantwortlicher Manager in einem mittelständischen Unternehmen. Nehmen wir mal einen Maschinenbauer oder vielleicht ein größerer Mittelständler oder ein kleiner Konzern. Bin dort für den Service verantwortlich und wie würdest du mir in wenigen Worten, in so einem Elevator-Pitch, die Idee, die wir jetzt gerade angefangen haben zu diskutieren, näher bringen?
Ja, okay, also ich sag mal, ich hoffe, der Aufzug fährt einen Moment länger. Das ist jetzt, kann man durchaus auch in ein paar Worten natürlich wiedergeben. Aber bevor du auf den Knopf drückst, es ist natürlich durchaus so ein 360-Grad-Ansatz, der da eine Rolle spielt und wo auch verschiedene Erfolgsfaktoren greifen. Im Customer Management letztendlich, ja, das kann man auch in der Theorie sehr gut nachlesen, auch im Internet sich schlau machen. Also Marktsegmente, Unternehmensgröße und solche Dinge, die müssten natürlich eine Rolle spielen. Aber wenn du dann auf den Etagenknopf im Aufzug drückst, dann würde ich sagen, Corivus analysiert und identifiziert potenzielle Schwachstellen in der Ist-Situation im Kundenservice und erarbeitet dann für unsere Kunden, also für den mittelständischen Maschinenbauer, eine ganz maßgeschneiderte Lösung im Rahmen eben genau dieser gerade eben erwähnten Customer-Management-Strategie. Ja. Und dazu können wir verschiedene Methoden anwenden, Interviews mit den Agenten, Prozessanalysen oder auch sogenannte Quick-Checks, zum Beispiel von den Touchflows wie im Schriftbereich, E-Mails. Ja, wir können auch KI einsetzen, um Anrufquellen zu identifizieren im mündlichen Bereich, also wenn die Kunden ihr Unternehmen anrufen. Ne? Und da können sehr zügig sinnvoll priorisierte Quickwins und auch weitere Optimierungsansätze dann abgeleitet und priorisiert werden. Und somit eliminierst du halt auch Treiber für Unzufriedenheiten. Ne?
Wenn ich jetzt dieser Manager wäre, würde ich natürlich nach ein paar konkreten Beispielen fragen, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu, ne?
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu und wahrscheinlich sind wir auch schon oben mit dem Aufzug. Ja, ich würde dir jetzt, wenn du rausgehst, noch kurz zurufen, dass wir durchaus mit solchen Projekten halt wirklich sehr nennenswerte Steigerungen bei der Kosteneffizienz und auch in der Zufriedenheits- und bei den Loyalty-KPIs machen. Ja, also wir haben Projekte gemacht, da ist es nicht selten, dass wir eine Verdoppelung eines Net Promoter Scores erreichen von beispielsweise 4 auf 8. Ja.
Ich bin jetzt ein sehr kritischer Manager. Ne? Zum einen finde ich es interessant, wenn ich dann irgendwie höre, jawohl, wir gucken uns mal die Themen an, wir sprechen über Quick Wins, das mag ja jeder gerne und bin interessiert, aber jetzt war so ein paar Themen dabei, 360-Grad-Ansatz, ne? Interviews, Vielzahl von Erfolgsfaktoren. Das klingt aber auch schon relativ kompliziert und auch ein bisschen akademisch. Wie kriegst du mich denn bezüglich eines richtigen und auch nochmal verständlichen Ansatzes abgeholt?
Ja, mache ich dir mal anhand von Beispielen am besten klar und auch unseren Zuhörern. 360-Grad-Ansatz klingt natürlich immer so ein bisschen nach einem gewissen Rundumschlag, ne? Auch akademisch gebe ich dir vollkommen recht. Man kann das aber gut an 2, 3 Dimensionen und Ebenen festmachen. Ja, das erlaubt dann halt einfach für uns auch als Beratungsgesellschaft ein sehr, sehr strukturiertes, aber auch ein sehr, sehr zügiges Vorgehensmodell. Ja? Denn ja, es sind halt auch Quick Wins, die da immer schnell eine Rolle spielen und auch gerne gesehen werden wollen vom Kunden einfach auch. Ja. Und man muss sich natürlich die Customer Journey auf der einen Seite anschauen, aber eben halt auch wirklich den konkreten Bezug zum Marktumfeld und wie ist das Unternehmen dort positioniert. Ja.
Ja, vielleicht dazu eine kurze Zwischenfrage, Marc. Das Thema Customer Journey, das ist quasi für mich nochmal zum Verständnis der Weg, den der Kunde, der Anrufer quasi durch meinen Prozess idealerweise geht, ne? Wie ich mir das vorstelle, wie ich es vielleicht mit ihm auch besprochen habe im Rahmen von einer Panelbefragung, das wäre diese Customer Journey.
Ja, genau. Also es ist meistens, wenn du so in die einschlägigen Bücher oder in die einschlägigen Quellen auch im Internet schaust, siehst du so eine Abfolge von Stationen, die ein Kunde oder ein Interessent durchläuft, ja. Und da kommt dann halt das Thema Service eigentlich immer erst so an, weiß ich nicht, 4. Stelle. Und das ist auch sicherlich nicht falsch, aber aus meiner Sicht gibt es eben halt auch Rückkopplungen zu Entscheidungen, eben wie gerade durch irgendwelche Bewertungen in Portalen benannt. Ja, also es gibt Reflexionen zurück im Prozess aus meiner Sicht. Ne? Das findet heute in der Theorie noch ein bisschen wenig Berücksichtigung und Beachtung, finde ich. Aber es ist, ansonsten ist es genau das, was du gerade auch sagst. Ne? Und wenn du dir das jetzt mal anhand von einem Beispiel genau vor Augen führst, Branche Automotive, ja, wir haben vielleicht auf der einen Seite einen Anbieter wie MAN. Ja, die beschäftigen sich natürlich sehr, sehr viel mit Nutzfahrzeugen. Da geht es beim Service sehr stark darum, dass Werkstätten anrufen, Reparaturhilfestellungen benötigen etc. pp. Das auch multilingual in allen möglichen Sprachen kann man heute sehr gut über KI lösen. Wir haben aber im Automotive-Bereich auch das Konsumergeschäft, ja, so die einschlägigen deutschen Autobauer, die sich gerade tatsächlich auch einem Paradigmenwechsel ein Stück weit unterlegen sehen. Jeder kennt das, ist gerade noch ganz, ganz aktuell. Ich habe es heute noch gelesen, Demonstrationen, weil Mercedes-Benz in den Niederlanden wieder verkauft. Ja. Die gehen dann in private Nutzerhand über. Das heißt, Automotive bewegt sich gerade ein Stück weit vom Händlermodell zu einem Agenturmodell. Und diese Automobilhersteller wie Mercedes, Porsche, VW, BMW, Audi und so weiter, die sehen sich jetzt plötzlich den Endkunden gegenüber. Und dort muss zunächst mal wirklich das Servicegeschäft auch zum Teil neu aufgebaut werden. Und an diesem Beispiel sieht man halt sehr stark in den Feinheiten die Unterschiede, auf die man einfach als Berater achten muss, wenn man Projekte angeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann eine Stufe tiefer noch gehst, und das ist die Stufe 2, die ich gerade gesprochen habe, dann gehst du neben der strategischen Marktausrichtung, sage ich mal, auch in die Dimension wie eine Digitalisierung Strategie, ja, oder eine Automatisierungsstrategie. Das ist ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Du hast auf der anderen Seite, und auch da gibt es Riesenunterschiede, sogenannte No-Frills-Anbieter. Ja, also No-Frills heißt, es werden im Grunde nicht essentielle Produktbestandteile reduziert oder weggelassen. Ja. Und dazu gehört dann leider auch der Kundenservice oft. Ja. Das beobachten wir gerade im Markt sehr stark an den sogenannten Neo-Brokern im Banking. Ja. Und da ist es so, dass diese Neo-Broker Kunden sehr stark mit hohen Tagesgeldzinsen beispielsweise locken. Ja. Aber es gibt dann zum Beispiel dafür demgegenüber keinen telefonischen Kundensupport, nur per E-Mail. Ja. Und wenn du da ein Problem mit deinem Konto hast, ja, dann musst du gucken, dass du die entsprechende Antwort auf dem Schriftweg bekommst. Viel Spaß damit. Ja. So, und da gibt es halt an verschiedenen Stellen durchaus Optimierungsbedarf. Ne. Es gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch Unternehmen, die sehr, sehr viel Wert darauf legen, ein gutes Weiterempfehlungsverhalten zu haben, eine hohe Kundenzufriedenheit zu haben, die einfach verstanden haben. Ja, also diese Unternehmen gibt es halt auch. Ne. Das ist so die Eingangsfrage ja auch, die wir gestellt haben, die eben Service auch als Mittel zum Zweck verstanden haben, sich vom Wettbewerb abzusetzen. Setzen im positiven Sinne.
Ja, verstehe ich. Ich meine, ein Punkt, der mich die ganze Zeit beschäftigt, wenn du an so ein Projekt rangehst, dann hast du jetzt eben davon gesprochen, natürlich, dass man vorher dieses Thema Scoping macht, Ziele macht, dass man festlegt, was sind denn die Prioritäten, die ich jetzt im Rahmen des Projektes erreichen möchte. Ne? Ich meine, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in einem Unternehmen, was sich erstmals mit dem Thema beschäftigt, direkt mit KI einsteigen, es sei denn, es ist vielleicht wirklich ein großer Hebel, aber das muss man vorher gut besprechen, damit man sich da auch nicht verzettelt, ne? Und entsprechend dann auch wiederum alle Stakeholder abholen, bevor man so ein Projekt eben noch gut aufplant, die Ressourcen dafür allokiert und dann in die Umsetzung erst geht, nachdem es freigegeben worden ist.
Exakt, so ist es.
Okay. Ich meine, wir haben jetzt eben zwei Extreme gehört, diese beiden Service-Extreme. Einmal kein Service, einmal vielleicht verschiedene Kontaktpunkte und Kanäle. Wahrscheinlich gibt es da ja auch verschiedene Abstufungen dazwischen.
Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Abstufungen dazwischen. Es gibt auch Bewegungen im Markt. Das ist alles auch nicht statisch. Also ich sag mal, wenn du, um da vielleicht nochmal auf ein beispielhaft, ist ja immer am besten, das kann sich auch der Zuhörer am besten immer vorstellen. Wir kennen alle den deutschen großen Telekommunikationsanbieter, ja, mit der Magenta-Farbe. Der hat bis vor einiger Zeit wirklich seine Kundensupport-Hotline-Rufnummer sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden mehr oder weniger versteckt. Man musste richtig danach suchen. Ja. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt. Wenn man jetzt auf die Webseite guckt, dann sieht man, dass man dort, ja, ich sag mal, nach bestimmten Begrifflichkeiten suchen kann und dann wird einem im Grunde der jeweilige Servicekanal oder die Servicekanäle entsprechend angezeigt, über die man dann Anliegen lösen kann. Ja? Und das ist ja, ich sag mal, schon interessant, weil auch da gibt's dann noch Luft nach oben. Denn wenn ich jetzt so etwas eingebe wie Kündigung, ja, dann werden mir alle Kanäle angezeigt. Also
oder gar keine mehr, ja.
Ja, genau, oder gar keine mehr. Nee, aber der Anbieter möchte mich anrufen, ja. Ich muss ihn gar nicht anrufen, kann per E-Mail ihn kontaktieren, per Chatbot, ja. Es wird sogar, wenn der Chatbot an seine Grenzen stößt, und das ist das Thema Modalität und auch Touchpoint, was extrem wichtig ist. Man kann halt nicht alles über einen Chatbot lösen, wenn der Chatbot aber merkt und die Intelligenz dahinter stößt an seine Grenzen, dann geht es halt auch direkt weiter in den Customer Support zu einem Menschen, der dann verhindern soll, dass eben die Kündigung wirklich ausgesprochen wird. Ja,
ja, das sind ja so Themen, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Situation sich der Kunde gerade befindet. Ne? Der jetzt wirklich einen für ihn dringenden Notfall hat, dann möchte er vielleicht wirklich auch mal telefonieren. Ne? Und wenn es darum geht, okay, mein Vertrag verlängert sich in ein, zwei, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Telekommunikation, weil das, denke ich, die meisten Hörerinnen und Hörer auch kennen und schon mal Erfahrungen mitgemacht haben, dann ist es vielleicht nicht so relevant, dass ich da jetzt innerhalb der nächsten 3 Minuten jemand am Telefon habe, ne? Sondern ich kann mich dann mal durch ein paar Formulare durchsurfen und mal gucken.
Ja, sicher. Solche Anwendungsfälle, wie man dann immer schön sagt, solche Use Cases gibt es natürlich. Aber du hast gerade ein sehr schönes Beispiel genannt, denn das ist dann das andere Extrem, auch jetzt, um bei dem Beispiel gerade zu bleiben. Wenn du so etwas selektierst wie einen Defekt oder eine Störung, dann wirst du über den gerade genannten Prozess im Grunde wirklich an Self-Services, an FAQs, an Bots oder so etwas, oder immer sehr beliebt auch, wende dich doch an die Social-Media-Community, die helfen dir bestimmt weiter. Das ist unternehmenszentriert, nicht kundenzentriert. Also da hat man dann auch noch Luft nach oben in solchen Themen. Ne? Genau.
Ja, definitiv. Vielleicht mal zwischendurch an die Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann lassen Sie doch gerne ein Like da und abonnieren Sie diesen Podcast. Gerne auf den eingängigen Kanälen wie Apple Podcast oder auch Spotify. Genau. Nee, ich meine, vielen Dank, Marc, für diese Insights. Ne? Und du bist schon lange im Projektmanagement unterwegs. Warum läuft immer noch so viel schief, obwohl inzwischen viele Leute sich intensiv mit Projektmanagement beschäftigt haben, zertifiziert sind, Prozesse, Methoden verbessert wurden und so weiter? Ja? Was denkst du?
Ja, also das ist sicherlich ein Thema, wo es dann oft auch im Projektverlauf an zunehmender Unschärfe festzumachen ist. Ja. Also bin ja immer auch so ein Stück weit ein Freund von Garbage in, Garbage out, sagt man, ne? Im positiven noch netten Fall. Sprich, haben wir das Scoping, auch gerade wenn ich jetzt so an diese klassische Projektmethodik denke, ja, ist da schon sehr, sehr wichtig, dass man eben halt wirklich diese Dinge, die man ja nun mal auch erlernen kann, auch anwendet, ja, und sich daran hält und bestimmte Unschärfen auch im Zweifel als Change hinten anschiebt, weil ansonsten natürlich das mit der Planung und der Zielstellung einfach schlicht und ergreifend nicht funktionieren kann. Ja. Was da sicherlich ein Lösungsansatz ist, aber auch kein Allheilmittel aus meiner Sicht, ist natürlich das Stichwort Agilität. Ja. Also wirklich mit kleinen Batches, wie man immer so schön sagt, vorzugehen. Man ist schon wirklich agiler, man ist viel dynamischer, man kriegt letztendlich mehr durch die Türe. Ja. Man lernt einfach auch im Prozess mehr, und wenn man es richtig macht, dokumentiert und verinnerlicht man diese Lerneffekte dann ja auch. Ja. Das ist sicherlich, sag mal, ein Teil der Lösung, aber wir sehen auch im agilen Umfeld, dass es auch da immer noch zu Problemen kommt, weil die Übersichtlichkeit oft fehlt. Ja.
Die Ende-zu-Ende-Sicht, ne?
Ja, genau. Mhm. Und ich kann da immer nur wirklich auch empfehlen, das hängt ja auch damit zusammen, dass oft einfach in einer Methodik ja festgehalten wird, obwohl sie vielleicht gar nicht fürs Projekt geeignet ist. Ja. Und es gibt so Dinge wie eine Stacy-Matrix aus diesem Safe-Ansatz zum Beispiel abgeleitet. Da bin ich ein großer Freund von, wirklich einfach zu gucken, wie ist denn der, ich sag mal, der Know-how-Grad. Ja. Also was weiß ich schon, was ich genau will, und weiß ich auch, wie ich es erreiche. Ja. Dann habe ich eventuell eine ganz andere Methodik abzuleiten, von klassisch bis hoch über Agil, Scrum, klar, aber auch bis hin zum Design Thinking oder Kanban, ja. Also das Werkzeug muss eben halt immer zum Problem passen.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist oft nicht der Fall, und damit würde ich die Frage beantworten. Das wäre ein Gamechanger im Projektmanagement, wenn man das immer so ein bisschen besser beäugen würde und sich auch die Zeit dafür nimmt, da die Auswahl richtig zu treffen. Ja.
Auf jeden Fall, Marc. Vielen Dank für den kleinen Gedanken dazu. Ne? Dann lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ja? Wir hatten ja gesagt, wir gehen über konkrete Beispiele. Gerade bei dem Thema ist normal Telekommunikation, habe ich so einen Punkt im Hinterkopf, den du mir mal erzählt hast, mit dieser zum Teil auch schon Erkennung des Problems, ne, während des Anrufs, fand ich auch ziemlich cool. Und das ist ein schönes Beispiel für mich für wirklich gelungenen Service.
Ja, genau. Die solche Beispiele gibt es natürlich auch. Wir haben das in Projekten auch schon durchgeführt. Und wichtig an der Stelle ist eben halt auch sehr früh in diese Analysephase die Organisation schon mit einzubinden. Ja, also Interviews zu führen, auch mit den betroffenen Agenten. Und manchmal reichen wirklich kleinere Themen aus. Da sprichst du wahrscheinlich auch gerade ein Stück weit drauf an, dass dann zum einen, wenn da mit einer Maschine, also einem Voicebot gesprochen wird, dann reicht es manchmal schon aus, auch hier, sofern die noch Menüdialog geführt sind. Heute ist ja über natursprachliche Eingabe auch eine ganze Menge per KI mehr möglich, aber viele Unternehmen haben halt noch solche Systeme im Einsatz. Und da haben wir einen Fall gehabt, dass ein Menüpunkt, also wenn Sie eine Störung haben, drücken Sie die 3, ja, oder wenn Sie einen Defekt haben, sagen Sie Defekt, sowas in der Richtung. Der Kunde oder die Kundin hat nicht den Unterschied verstanden, ja, und wir haben das einfach, diese semantische Ungenauigkeit, diese Überschneidung einfach aufgelöst. Und siehe da, wir hatten 300 interne Weiterleitungen pro Tag bei einem Mittelständler weniger. Und das führt zu erhöhter Kundenzufriedenheit, aber auch genauso zu erhöhter Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und die KPIs, die dahinter liegen, wie sowas wie eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer, diese Average Handling Time, das ist so ein klassischer Indikator auch im Callcenter-Umfeld, oder die Rate der Probleme, die direkt beim ersten Anruf erledigt werden können, die First-Call-Fix-Rate, da zahlt das natürlich voll drauf ein.
Ja, ja. Da nochmal kurz drauf einzuhaken, wie seid ihr da genau vorgegangen? Ne? Weil das, was du jetzt wiederum gesagt hast, ist ja so ein Effekt auch für das Unternehmen. Ne? Ich kann schneller reagieren, ich habe vielleicht auch mehr Kapazitäten frei für weitere Anrufe, damit vielleicht auch für besseren Service. Aber wie seid ihr da vorgegangen? Was hat der Kunde davon?
Ja, also wir haben uns tatsächlich die Menüs genauer angeschaut, also das Dialogdesign. Das ist wirklich eine Art Quick-Check. Sowas kann man relativ schnell machen. Wir haben uns aber auch dann die Prozesse dahinter angeschaut. Ja? Also in dem Fall gab es keine wirkliche gute Ist-Dokumentation von Prozessen. Aber du kannst dann zum Beispiel auch in ein Routing-System reinschauen und kannst gucken, wie die Callflows entsprechend konfiguriert sind. Ja. So, und wenn du dann ein Interview führst mit den Callcenter-Agenten und die beklagen sich darüber, dass ganz viele Weiterleitungen gemacht werden. Man muss das an dem Beispiel eben vielleicht nochmal festmachen. Defekt hieß dann in dem Fall, die Fritzbox ist kaputt oder ähnliches, also der Router. Ja. Und eine Störung ist dann eine Netzstörung. Sowas in der Richtung. Das weiß aber der geneigte Nutzer oder die geneigte Nutzerin nicht unbedingt. Ja, das im Unternehmen ist das klar. Und wenn man das auflöst und die Prozesse dahinter sauber gestaltet und die Anliegen Ende zu Ende sauber ins Team routet, skill-based, wie man so schön immer sagt, also wirklich in die Teams, die dann auch dafür geschult sind, so etwas zu machen und dem Kunden wirklich zu helfen, ja, dann kann man wirklich auch mit kleinen Mitteln große Effekte erzeugen. Und das jetzt nicht nur bei großen Unternehmen, sondern auch bei KMUs, sprich kleinen mittelständischen Unternehmen oder den Hidden Champions, also überall da, wo wirklich auch Service eine große Rolle spielt. Ne? Und dafür reicht manchmal, da greife ich gerade so ein bisschen zurück auf den Podcast mit meinem lieben Kollegen Robert, wo er über KI und MI gesprochen hat, da reicht dann manchmal auch die menschliche Intelligenz sogar aus und du kannst Geschäftsregelwerke ganz gut verknüpfen miteinander. Ne?
Also die MI, genau richtig.
Ja, ja.
Meint das Thema KI ist trotzdem wichtig und wird auch gerade in dem Bereich wichtiger. Du hast jetzt vorhin gesagt, wenn es denn gut gemacht ist, und von daher ein gutes Stichwort. Wo siehst du denn zukünftig, du hast jetzt sehr viel Erfahrung in diesen Projekten, wo siehst du Einsatzschwerpunkte von KI in der Service Transformation?
Also die sehe ich vom Schwerpunkt her, um jetzt nur mal zwei Beispiele rauszupicken. Zum einen natürlich immer dann als interessant an, wenn wir bestimmte Daten zur Verfügung haben. Also wenn wir wissen, ja, über eine sogenannte CTI-Funktionalität, Computer-Telefonie-Integration. Sprich, der Kunde, der sich meldet, wird erkannt über die Rufnummer oder er authentifiziert sich. Und wir haben die ganzen entsprechenden Produktdaten zum Beispiel auch dahinter. Da kann man natürlich dann auch eine ganze Menge mitmachen. Ja, da kann ich, wenn ich weiß, dass du, Christian, ein Störungsticket aufgemacht hast, ich muss dich dann nicht nochmal durch eine komplette IVR routen. Ja, das sehe ich im Zweifel im dahinterliegenden Ticketsystem. Da kann ich drauf zugreifen. Ne? Auch da reicht eine MI völlig aus, um solche Daten miteinander zu verknüpfen.
Ja, definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Das ist so ein Punkt, da steige ich persönlich, wenn ich irgendwo anrufe oder mich mit jemandem austausche, definitiv aus. Ne? Wenn dieser Prozess 1, 2, 3 Mal auch zum Teil in Folge kommt. Ne?
Ja, genau. Dann wirst du da jedes Mal nochmal durchgeroutet und das ist völlig unnötig. Ne? Und das kann man wirklich ändern. Das zahlt voll auf die Nutzerzufriedenheit und auch auf die Akzeptanz dann natürlich ein. So, und das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass du natürlich KI auch mittlerweile sehr gut verwenden kannst, um zum Beispiel bei einem Dialog zwischen Kunden oder Kundin und einem Agent oder Agentin entsprechend mitlaufen zu lassen, das abtasten zu lassen und zu gucken, was sind denn die Anrufursachen für Peaks? Ja, viele Unternehmen haben das Phänomen, dass nach einem Rechnungslauf einfach sich die Inbound-Anrufe extrem erhöhen, ja. Und oft ist das kaum noch handelbar. Und dann wäre es ja wichtig zu wissen, warum ist das denn so, ja? Und oft ist es dann wirklich ein bestimmtes Thema beim Stromanbieter, das falsch abgerechnet wurde, sowas in der Richtung, oder falsch gemessen wurde, ja, der Stromverbrauch. Und das wiederholt sich dann und ja, dann rufen die Kunden natürlich an, ne? Und wenn man das aber rausfiltert und clustert, und das kann eine KI heute sehr, sehr gut leisten, dann kann man auch solche unnötigen Anrufgründe einfach eliminieren. Ja? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von soeben, diese eingesparten Potenziale, die kann man wiederum besser einsetzen. Ja,
ja, hast du mal für dieses Thema nochmal ein bisschen konkreteres Beispiel?
Ja, das ist zum Beispiel so praktiziert worden bei einem Energieversorger. Das ist exakt so gewesen, wie ich es gerade so ein bisschen schon angedeutet habe. Da waren halt Abrechnungsfehler, sorgten dafür, dass zum Monatswechsel ständig die Anrufzahlen hochschnellten. Und das ist natürlich fürs Workforce-Management, für die Einsatzplanung der Agenten und Agentinnen im Callcenter sehr, sehr schwierig. Das ist eine Herausforderung. Und es wurden dann hinterher wirklich diese Probleme erkannt, geclustert und interne Projekte abgeleitet, die zur Fehlereliminierung geführt haben und auch noch führen. Ja, das ist noch ein laufender Prozess. Wir haben auch, das ist weniger jetzt ein KI-basiertes Thema, aber auch ein sehr, sehr schöner Use Case, ist mal konzipiert und das wurde dann auch umgesetzt meines Wissens nach, dass in der Telekommunikation, wenn der Kunde erkannt wird, wir haben ja in der Telekommunikation vom Kunden meistens auch die Kommunikationsdaten, sprich eine Festnetznummer, eine Handynummer, und jetzt ruft der Kunde nicht mit der Festnetznummer an, sondern mit der Mobilfunknummer. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, er wünscht sich halt jemanden zu sprechen, weil er einen Defekt hat. Ja, so, und dann kann man sich im Grunde schon sehr leicht eins und eins zusammenzählen, anhand weniger Daten, dass der Kunde anruft, weil sein Router defekt ist. Ja, kein WLAN mehr oder sowas in der Richtung. So, und es ist natürlich dann ein super Service und du überrascht den Kunden immens, wenn du als Agent oder Agentin ihm oder ihr dann sagst, guten Tag, Herr Dirk, schön, dass Sie anrufen. Wir denken, dass Sie anrufen, weil Ihr Router nicht funktioniert. Und dann sagst du, ja, woher wissen Sie das denn?
Finde ich cool, ja. Sind Sie Hellseher.
Und das Beste ist, wir haben aber Ihr Problem schon gelöst, ja, weil wir haben einen Reprovisionierungsprozess in Gang gesetzt, das Ding funktioniert wieder, Sie können wieder surfen, ja. So, und das ist natürlich dann ein positiver Überraschungseffekt. In der Theorie spricht man da von positiver Diskonfirmation, ne? Also du bist quasi, sind deine Erwartungen übererfüllt und das sind dann durchaus auch jetzt mal psychologisch betrachtet, ist das eine tolle Ebene, dann zu sagen, Mensch, Herr Dirk, ich sehe gerade, Ihr Vertrag läuft bald aus. Möchten Sie nicht um 12 Monate bei uns verlängern? Sie sind doch gerade bestimmt top zufrieden. Ja. Ja. Und eventuell könnte ich Ihnen auch noch einen sehr, sehr günstigen Mobilfunkvertrag dazu anbieten mit einem ganz tollen Handycover. Ja. Also da sind dann wirklich Cross- und Upselling, Vertragsverlängerung. Du hast einfach eine sehr positiv emotionale Ebene, auf derer Basis du erwiesenermaßen dann auch sehr, sehr gut einfach Sales betreiben kannst.
Ja, definitiv, ne? Also das ist, glaube ich, ein Beispiel, was wir uns alle vorstellen können, ne? Und wenn dann so ein Service kommt, ungefragt, Problem gelöst, was ich tatsächlich auch habe in der Realität, das wäre natürlich eine coole Geschichte, ja. Jetzt sind wir wieder gerade in der einen extremen Variante auch in Richtung Kunde, ne? Kunde ist super zufrieden. Das Ganze ist natürlich auch aufwendig. Wie würdest du sagen, äußert sich der Mehrwert nicht nur für den Kunden jetzt und die Mitarbeiter, die natürlich auch dann zufriedene Kunden am Telefon haben und zufriedener sind, sondern auch konkret in Zahlen für das Unternehmen?
Ja, genau. Also das lässt sich im Grunde schon wirklich sehr, sehr gut messen, weil in der Regel eine Customer Service Einheit, je nachdem natürlich, wie sie auch konfiguriert und aufgesetzt ist, schon sehr stark SLA und KPI gesteuert ist. SLA bedeutet Service Level Agreement, ja. Und ja, die Callcenter sind zum Beispiel dann nach SLAs wie 80-30, sagt man, also in 80% müssen in 30 Sekunden beim Agenten durchgestellt werden, ja, oder eben halt diese sogenannten Key Performance Indikatoren, wie ich sie eben genannt habe, also nicht nur ein Net Promoter Score, es gibt auch einen E-Net Promoter Score, also den Employee Net Promoter Score, sprich, wo die Mitarbeiterzufriedenheit mitgemessen werden kann, oder sowas wie diese Average Handling Time oder First Call Fix Rate, nur mal um so ein paar zu nennen. Ne? So, und das Schöne an diesem Projekt, wenn du es gut machst, du hast Messpunkte, kannst die Ist-Situation messen und die Soll-Situation auch, dann siehst du eben halt, wie sich dann Effizienzen erhöhen, ja, und wie sich Kosten reduzieren und gleichzeitig aber auch entsprechende Promoter Score Werte zum Beispiel wirklich verdoppeln. Ja? Oder du hast, das haben wir auch schon erlebt, sehr, sehr schlecht abgeschnitten bei einem Hotline-Test durch einschlägige Fachzeitschriften. Und nach einem Redesign bist du auf Platz 1. Ja, und solche Dinge. Das ist schon wirklich klasse. Und wenn solche Bewertungen dann auch auf Portalen entsprechend veröffentlicht werden, dann spielt das auch nochmal, was ich eingangs auch kurz erwähnt habe, in diese Customer Journey im Grunde wieder zurück. Ja, also auch da werden Kaufentscheidungen beeinflusst. Ne? Genau, und das ist dann alles so im Rahmen des Qualitätsmanagements auch messbar. Ja, das ist so, dass man vorher natürlich sich auch die Ziele entsprechend setzen sollte und auch mit den Projektstakeholdern sich diese committen lässt. Ja, und dann kann man sich daran aber, muss man sich dann auch als Berater entsprechend dran messen lassen. Ne?
Ja, aber ich meine, das ist ein schöner Link wieder zu unserem Kernthema, nämlich dem Management von Projekten. Ne? Und jetzt diskutieren wir die ganze Zeit ja quasi das Thema Service Transformation und Service auch in Unternehmen, aber möchte ich nur betonen, dass das natürlich alles Initiativen sind, Projekte sind, die natürlich nach allen Regeln der Kunst auch projektmäßig geplant und auch begleitet werden müssen, dass sie eben auch in Time und in Budget entsprechend auch umgesetzt werden können.
Ganz genau. Das ist, ich sag mal, neben der Experience, die man mitbringen muss. Ne? Ich glaube, das wurde dem Hörer und auch dir, die jetzt vielleicht nicht täglich mit diesem Thema zu tun haben, auch deutlich, dass man da schon einfach auch auf Erfahrungsschätze zurückgreifen muss, ne? Dass man schon wissen muss, was man tut, dass man nicht jedes Unternehmen da gleich behandeln kann. Service ist nicht gleich Service. Ja? Und die Probleme des Unternehmens A sind nicht die Probleme des Unternehmens B. Aber was natürlich unabdingbar ist, ist auch eine gute Projektexpertise dahinter. Ne? Auch da muss man sich auf den Kunden entsprechend einstellen. Von der Methodik her, ne, schon alleine wird da eher klassisch gearbeitet, wird agil gearbeitet und auch das Requirements Engineering, sprich das Zusammenführen auch der Fachbereiche mit gegebenenfalls der IT oder den ja, Fachbereichen, die sich um die Konfiguration dieser Systeme im Customer Service Management Umfeld dann auch befassen. Ne.
Verstehe. Marc, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen, aber ich würde ganz gerne mal so einen Strich unter unseren Talk heute machen und lass uns mal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer kurz zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben, ja, also vielleicht in 4, 5 Punkten.
Ja, genau, wir haben viel uns unterhalten gerade, aber ich glaube, die, ja, wenn du sagst Top 4, würde ich sagen, also die Transformation des Serviceprozesses kann Unternehmen wirklich in wettbewerbsintensiven Märkten insbesondere dazu verhelfen, sich in der Kundenwahrnehmung deutlich positiv vom Wettbewerb abzuheben. Ja, also das ist durchaus möglich mit diesen Projekten, das stellen wir immer wieder fest, da haben wir ein sehr, sehr gutes Track Record einfach auch mittlerweile über die Jahre und diese Verbesserung, das wäre jetzt so Punkt 2 von Prozess. Effizienzen, so nenne ich es mal, ja, also die sicherlich Kosten einsparen und dann aber auch bitte zumindest anteilig für die Serviceoptimierung eingesetzt werden sollten, ja, so können dann auch andererseits eben nicht nur Kosteneinsparungen, sondern Umsatzsteigerungen auch durch erhöhte Kaufbereitschaft, Cross-Upselling und diese Dinge, die wir eben schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben, realisiert werden, ne? Und ja, somit tragen sich solche Projekte zur Serviceoptimierung auch in den meisten Fällen nicht nur selbst, sie verbessern auch die Profitabilität, ja. Und das Schöne ist halt, dass wir als Corivus so etwas maßgeschneidert auch für den Kunden umgesetzt werden können, wie sehr der Kunde, nicht nur der Endkunde, der Nutzer dieser Servicethemen, sondern jetzt aus Corivus-Sicht gesprochen, der Kunde, einfach eben aufgrund seiner ganz individuellen Rahmenbedingungen braucht maßgeschneiderte Lösungen. Ja, das wäre so Punkt 3.
Vielleicht dazu eine Ergänzung, ne? Und eben auch komplett unabhängig, ne? Also wir haben rein dieses Thema Projektmanagement, in dem Fall jetzt auch konzeptionelles Thema Service Transformation im Blick und eben nicht hintendran irgendwelche Bots oder KI-Ansätze oder Produkte, die wir verkaufen müssen, sondern wir haben rein das Thema Service für den Kunden im Blick,
ja. Ja, genau. Richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Unabhängigkeit. Und was ich noch als vierten Punkt vielleicht wirklich herausstellen wollen würde, wir haben jetzt wirklich viel besprochen. Das klingt alles nicht nur komplex, auch ein bisschen kompliziert, ist es aber in den meisten Fällen gar nicht. Wenn man bestimmte Dinge berücksichtigt, da wollten wir ja auch heute mal so einen kleinen Deep Dive machen, ne? So ein bisschen mal den Eindruck auch mal aufspannen. Und durch dieses strukturierte Vorgehensmodell, was wir haben, entdecken wir aber sehr häufig durch sogenannte Quick Checks auch wirklich die Ableitung von Quick Wins. Ja, und das muss nicht immer das Riesenbudget sein. Da haben wir, glaube ich, auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Top 5 oder Top 10 Beratungen. Da können wir wirklich auch kleineren Unternehmen sehr gerne helfen. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Es muss nicht immer das DAX 40 Unternehmen sein. Ne?
Du arbeitest ja jetzt seit kurzer Zeit in einer der bekanntesten Weinregionen Deutschlands, in der Pfalz. Frage, Bier oder Wein?
Wieso oder?
Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, vielen Dank dafür.
In meinem Fall wirklich beides. Ich mag wirklich beides sehr, sehr gerne. Ja.
Mhm. Sehr schön.
Und ich würde auch ganz gerne noch eine ganz kleine Anekdote zu einem Projekt anschließen.
Ja klar, hau eine raus, ja.
Also ja, ich habe ja eben kurz erwähnt, und du hattest mich auch danach gefragt, was sind denn so die genaueren Vorgehensweisen? Wie geht ihr vor, wenn ihr so ein Projekt angeht? Ne? Und ich hatte auch von Quick-Checks gesprochen. Und wir haben wirklich mal Interviews geführt, respektive ein sogenanntes Mystery-Calling gemacht. Mystery-Calling heißt, du sitzt im Grunde in einem Raum und hörst einen Dialog zwischen Kunde oder Kundin und Agent oder Agentin. Und der Betriebsrat ist in der Regel auch dabei. Sowas ist natürlich genehmigungspflichtig und ja, hat ja auch bestimmte Facetten rechtlicher Natur und auch aus Datenschutzgründen, die man beachten muss, ganz klar. Aber es ist halt auch wirklich ein sehr, sehr gutes Qualitätsthema, ja, und auch ein sehr gutes Analysethema. Und da haben wir dann, das kommt, glaube ich, höchst selten vor, sind wir mit Betriebsrat, mit Leitenden, mit Management, wir als Projektinitiatoren, der Kunde, also das war in dem Fall so, dass der Kunde ein großes Customer Service Unternehmen, ja, was da drauf spezialisiert ist, beauftragt hat und das nicht in-house gelöst hat. Und man merkt also schon im Laufe des Gesprächs zwischen Kunde in dem Fall und Agentin, dass man sich sehr gut verstand, ja. Und das hat also dann dazu geführt, so viel zum Thema Average Handling Time, dass die, weil ich glaube, fast anderthalb Stunden miteinander telefoniert haben, ja, wirklich wie so ein Blind Date das Ganze aufgezogen haben.
Und sich, Schluss zusammen essen gegangen
sind. Mehr oder weniger einander verliebt haben und sich auch wirklich verabredet haben dann hinterher, ne? Und der Betriebsrat und der Betreiber saß natürlich mit hochrotem Kopf in diesem Termin. Das war natürlich denkwürdig.
Sehr, ne? Schön,
also, dann macht Projektmanagement auch Spaß, ne?
Ja, so Sachen bleiben dann hängen, ja. Das ist echt eine schöne Anekdote. Kommen wir zum Schluss. Ja, wem das jetzt zu schnell ging, was wir besprochen haben, der kann wie immer in den Shownotes alles nochmal nachlesen. Insbesondere zu den einzelnen Schritten, die wir diskutiert haben zum Thema Service Transformation. Wenn wir ein paar weiterführende Links finden, dann wird man die mit reinpacken. Und ansonsten rufen Sie auch gerne kurz durch. Dann stelle ich den Kontakt auch zu Marc her. Und wir können uns auch im Gespräch nochmal dann entsprechend dazu austauschen. Und wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Feedbacks, Kommentare. Gerne über die verschiedenen Kanäle oder per Mail, am besten an podcast@corivus.de. Wir freuen uns da auf Rückmeldungen, sind gespannt, was Sie zu unseren Episoden sagen. Marc, vielen Dank für das Gespräch.
Hat mir viel Freude gemacht, Christian. Dankeschön, dir auch.
Freut mich sehr, ja. Auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es waren wieder ein paar spannende Insights für Sie dabei. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein kleines Like und über ein Abo. Machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast mit Corivus. Wir drehen Projekte.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.